Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hier und heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Tja, geht ihr noch regelmäßig zur Bank, schreibt händisch eine Überweisung und werft sie dann brav in den Kasten? Ich hatte dazu eine Diskussion mit einem ehemaligen Klassenkameraden, der sowas und auch alles andere für immer und ewig mit seiner Bank vor Ort machen will. Nachdem ich diesen Vortrag von Professor Christoph Becker für euch vorbereitet habe, glaube ich umso mehr, dass er nicht mehr lange durchhalten wird. Seine Bank in dieser Form nippelt nämlich ab. Wetten?
Wir brauchen ein Finanzsystem, das die individuelle Freiheit fördert. Die Rolle des Bürgers ist im marktbasierten Finanzsystem ausgesprochen passiv. Die wichtigste Macht, die das Finanzsystem hat, es sagen zu dürfen, wer Kredit bekommt und wer nicht. Da draußen gibt es eine sehr überschaubare Zahl von Menschen, die so mächtig sind, dass sie Regierungen ihren Willen aufzwingen können. Wer bekommt Kredit? Wer bekommt keinen Kredit?
Ihr habt das auch schon gemerkt. Da bin ich mir sicher, dass immer mehr Banken in Deutschland verschwinden. Der Weg zwischen Kundin und Sparkasse, zwischen Kunde und Volksbank wird immer länger. Da nützen auch Sparkassenbusse nicht viel, die einmal pro Woche auf den Platz vor die ehemalige Bankfiliale fahren. Was ist da los? Warum gibt es immer weniger Banken und auch Bankangestellte? Und was bedeutet das für uns? Der Finanzmathematiker Christoph Becker nimmt uns mit auf eine Reise, auf der wir Kunden nur noch ganz winzig erscheinen. Die Protagonisten hingegen werden immer größer.
Ja, herzlich willkommen. In diesem Podcast möchte ich darüber sprechen, dass das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit ein willkommener Anlass für das Finanzsystem ist, große Fondsgesellschaften noch größer zu machen. Das ist nicht sehr nett, denn auf diese Weise wird der Idealismus der Menschen genutzt, um die Machtkonzentration im Finanzsystem weiter zu verschärfen. Langfristig droht selbst Staaten und Regierungen der Verlust der Selbstbestimmung und die Demokratie selbst könnte bedroht sein. Es gibt glücklicherweise Wege, wie wir das verhindern können. Wir investieren einfach in regionale, moderat große Investmentfonds statt in globale, sehr große Fonds. Auf diese Weise bestimmen die Bürger, in welche Infrastruktur investiert wird. Und es sind die Bürger, die an dieser Infrastruktur verdienen und gleichzeitig die eigene Region und das gesellschaftliche Miteinander stärken. So. Das sind die Themen des Vortrags, aber der Reihe nach. Lassen Sie uns als erstes anschauen, warum gerade große, globale, am Kapitalmarkt aktive Fonds oder ganz allgemein Finanzunternehmen unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Dazu müssen wir verstehen, welchen meines Erachtens sehr bedenklichen Weg das Finanzsystem in den letzten Jahrzehnten eingeschlagen hat. Schauen wir uns einmal einen typischen US-Unternehmer an. Angenommen, dieser Unternehmer braucht Kredit für eine Investition. Wo bekommt der Unternehmer diesen Kredit eigentlich her? Das BlackRock Investment Institute hat im vergangenen Jahr in einer Studie festgestellt, dass der Anteil der Bankkredite in den letzten 50 Jahren systematisch abgenommen hat, während der Anteil von Anleihen am Kapitalmarkt systematisch zunimmt. Mit anderen Worten, unser Finanzsystem ändert sich schleichend weg von einem bankbasierten Finanzsystem hin zu einem Markt- oder, wenn Sie möchten, kapitalmarktbasierten Finanzsystem. Stellen Sie sich die Entwicklung des Finanzsystems auf einer Theaterbühne vor. Banken verlassen Stück für Stück die Bühne, Kapitalmarktteilnehmer und somit große Fondsgesellschaften betreten die Bühne. Sie werden vielleicht sagen, ja, das macht doch nichts, dann kommt der Kredit eben vom Kapitalmarkt statt von der Bank, aber so einfach ist es leider nicht. Die Konsequenzen auf unserer Theaterbühne sind ganz erheblich und das schauen wir uns im nächsten Schritt mal in Ruhe an. Vor Ihrem geistigen Auge möge jetzt die schöne, heile Bankenwelt der 1960er Jahre erscheinen. Da sitzt sie, in ihrer Heimatregion, die kleine, lokale Bank um die Ecke. Den ganzen Tag lang vergibt sie Kredite an Häuslebauer, wie Sie und mich, an lokale Mittelständler. Ja, und vielleicht kauft sie noch eine Staatsanleihe, vergibt also Kredit an den Staat. Um der aufkommenden Romantik ein klein wenig entgegenzuwirken, lassen Sie mich direkt hinzufügen, dass diese Bank eine ungeheuer machtvolle Position innehat. Denn wenn die Bank sagt, dieses Projekt, das finden wir gut, da glauben wir dran, dafür gibt es Kredit, ja, dann wird dieses Projekt realisiert. Und wenn die Bank sagt, jenes Projekt, ja, da glauben wir nicht so dran, da gibt es keinen Kredit, ja, dann ist dieses Projekt erledigt. So stark ist die Gestaltungsmacht der Bank auf die Realwirtschaft. Und diese Kontrolle der Bank oder allgemein des Finanzsystems über das Allermeiste, was praktisch in unser aller Leben umgesetzt wird, das macht das Finanzsystem gesellschaftlich so absolut zentral. Aber zurück zu unserer kleinen lokalen Bank um die Ecke. Natürlich hat die Macht dieser Bank auch Grenzen. Wenn sie zum Beispiel allzu restriktiv mit ihren Kreditnehmern umspringt, mit den Häuslebauern und den Mittelständlern, dann wird sich das schon rumsprechen bei den Bürgern und die werden sagen, na, was ist denn hier mit unserer Bank nur los? Da gehen wir morgen aber nicht mehr hin. Der kleinen lokalen Bank sind also nicht nur juristische Grenzen gesetzt, nein, sie muss auch moralische Grenzen oder soziale Normen beachten. Und das ist keine Kleinigkeit. Ja, und letztlich weiß die Bank ganz genau, mir Bank geht's gut, wenn es der Region gut geht, in der ich sitze, wenn es also meinen eigenen Kunden gut geht. Und das wird natürlich viele Anreizkonflikte lindern, die die Bank hat. Idealisieren brauchen wir die kleine lokale Bank natürlich auch nicht, denn viele, die jetzt zuhören, werden sagen, naja, also was ich mit meiner Bank schon alles erlebt habe. Und ich glaube es ihnen. Und dennoch hoffe ich und glaube ich, dass das Bild, das ich hier so weich zeichne von der kleinen lokalen Bank, im Großen und Ganzen einigermaßen zutrifft. Der Bürger trifft sich mit seiner Bank immer noch zu Kreditverhandlungen und nicht zum Kreditdiktat, sodass beide Parteien sich noch einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, auch wenn die Bank im Einzelfall natürlich mächtiger ist. Diese schöne, heile Bankenwelt der 1960er endete zu Beginn der 1970er Jahre. Seitdem verlassen die Banken Stück für Stück unsere Finanzmarkttheaterbühne. Oder um es weniger blumig auszudrücken, seitdem wird die Institution Bank Stück für Stück auseinandergenommen. Und die Einzelteile werden im globalen Kapitalmarkt integriert. Das Girokonto zum Beispiel verlässt die Bank und verwandelt sich in ein Tagesgeldkonto bei einem Geldbankfonds. Der sitzt vielleicht in Luxemburg und investiert das Geld sicher als kurzfristigen Kredit bei einem Dealer oder Market Maker. Das könnte Goldman Sachs sein oder Deutsche Bank, der Investmentbanking-Arm in London. Von dort fließt das Geld vielleicht als Kredit weiter, zum Beispiel an einen Hedgefonds. Der ist registriert in einer Steueroase. Die Mitarbeiter sitzen vielleicht in New York und die entscheiden sich dafür, mit dem Geld eine chinesische Anleihe zu kaufen, also ein Unternehmen in China Kredit zu geben. Der Hedgefonds ist natürlich nicht der einzige, der Anleihen kauft. Pensionsfonds oder Investmentfonds machen das auch. Ja, und jetzt haben wir die wichtigsten Teilnehmer des Markt- oder kapitalmarktbasierten Finanzsystems auf der Theaterbühne versammelt. Der Market Maker, der die Preise bestimmt, der steht in der Mitte, umringt von globalen Fonds verschiedenster Art, die zu diesen Preisen mit dem Market Maker Handel treiben möchten. Wen Sie auf der Bühne lange suchen müssen, sind die Bürger, also Leute wie Sie und mich. Vielleicht stellen wir den Bürger noch als klitzekleinen Zwerg an den Bühnenrand. Denn aus Sicht des einzelnen Bürgers sind alle Beteiligten in diesem marktbasierten Finanzsystem riesengroß und er selbst zwergenhaft. Ein Kredit, also eine Anleihe, über 10 Millionen Dollar ist auf dieser Bühne ein kleiner Kredit. Und deswegen sind die natürlichen Kreditnehmer in diesem marktbasierten Finanzsystem entweder sehr große Unternehmen mit Namen, die jeder kennt, oder Staaten. Kleinere Kredite wie die Häuslebauerkredite von Ihnen und mir oder die Kredite an lokale Mittelständler, die tauchen auch auf der Bühne. Aber bevor sie dort landen, werden sie erstmal in eine große Kiste gepackt und gesammelt, bis sie eine relevante Größe bekommen haben. Ja, und das nennt man dann Verbriefung. Lassen Sie mich betonen, dass der Platz am Bühnenrand für den Bürger schon sehr großzügig gewählt ist. Denn eigentlich gehört er auf die hinteren Ränge der Zuschauertribüne, von wo aus man auch die Buhrufe nicht mehr so gut hören kann. Denn die Rolle des Bürgers ist im marktbasierten Finanzsystem ausgesprochen passiv. Geld einzahlen oder wieder entnehmen beim Geldmarktfonds, beim Pensionsfonds oder beim Investmentfonds ist okay. Gerne darf sich der Bürger dabei als besonders intelligent investierender Zuschauer fühlen. Aber was dann mit seinem Geld konkret passiert, welchen Weg es international quer durch die Rechtsräume geht, wo es am Ende der Kette wirklich landet, das ist von außen unmöglich nachzuvollziehen. Geschweige denn, könnte der Bürger sagen, dass er nicht einverstanden ist, wo sein Geld hinfließt. Klar, Sie können auch nicht so einfach bei Ihrer Sparkasse anrufen und sagen, na hören Sie mal, dieser Kredit an den einen Mittelständler letzte Woche, den finde ich aber nicht in Ordnung. Das können Sie natürlich nicht machen, das ist klar. Aber Sie haben bei der Sparkasse im Großen und Ganzen eine Idee, was mit Ihrem Geld passiert. Es fließt als Kredite an Mittelständler und Häuslebauer in Ihre Region und das ist im Wesentlichen die Geschichte. Ja, nun wird hoffentlich klar, warum ich in der Einleitung von der Machtkonzentration im Finanzsystem gesprochen habe. Bedenken Sie, die wichtigste Macht, die das Finanzsystem hat, es sagen zu dürfen, wer Kredit bekommt und wer nicht. In Deutschland liegt diese Entscheidungsmacht in den Händen einer relativ großen Zahl von Menschen, nämlich den Besitzern der kleinen lokalen Banken. Aber diese räumen Schritt für Schritt unsere Theaterbühne. Im marktbasierten Finanzsystem liegt diese Entscheidungsmacht bei den Besitzern der großen, global agierenden Fonds. Und von denen gibt es sehr, sehr viel weniger, als es kleine lokale Banken gibt. Und die Entscheidungsmacht, wer Kredit bekommt und wer nicht, liegt nun in den Händen von sehr viel weniger Menschen. Wenn Sie unsere Bühne etwas genauer betrachten, dann werden Ihnen ein paar Merkwürdigkeiten auffallen. Sagen wir, der Darsteller der Hedgefondsindustrie wäre 1,60 Meter groß. Der Vergleich der Branchengröße mit der Körpergröße eines Schauspielers, eines Menschen, hinkt natürlich ein bisschen, denn kein Mensch wächst so schnell wie die Hedgefondsindustrie in den letzten 20 Jahren. Und dann betrachten wir noch den Darsteller der Private Equity Industrie. Dieser Darsteller ist noch mal etwas größer, sagen wir mal, der wäre 2 Meter groß. Und dann würde Ihnen auffallen, dass der Darsteller für das Einzelunternehmen BlackRock etwa so groß ist, wie wenn wir den Hedgefonds-Darsteller auf den Private-Equity-Darsteller oben draufsetzen. So etwa 3,60 Meter. Oder in US-Dollar ausgedrückt, BlackRock verwaltet mittlerweile rund 10.000 Milliarden US-Dollar. Und auf der Bühne wird so ein Darsteller sicherlich eine Sonderrolle einnehmen. Ja, und so ist es mit BlackRock im realen Leben auch. Denn zusammen mit seinen schärfsten Konkurrenten, Vanguard und State Street, gehört BlackRock zu den Top-Aktionären in praktisch allen großen Unternehmen der westlichen Welt. Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen. Nehmen Sie einige bekannte Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines und so weiter. Überall gehören BlackRock, Vanguard und State Street zu den Top-Aktionären. Auf dem Papier sind diese Fluggesellschaften Konkurrenten. Aber wenn hintendran überall mehr oder weniger die gleichen Eigentümer stehen, dann hat das natürlich Konsequenzen für das Wettbewerbsverhalten. In diesem Fall höhere Ticketpreise für Sie und mich. Und das lässt sich auch statistisch nachweisen. Auf der Finanzbühne stehen also im Vergleich zu den 1960er Jahren nicht nur deutlich weniger Darsteller, manche von ihnen sind so übermäßig groß, dass sie bereits heute den freien marktwirtschaftlichen Wettbewerb gefährden. Tja, wo so viel Finanzmacht konzentriert ist, da sollte der Staat seine Bürger doch beschützen, oder? Aber das kann er nicht mehr. Vielleicht kennen Sie die Anleihenbürgerwehr, die Bond Vigilantes. Das ist ein sehr blumiger Begriff und meint Folgendes. Da sitzt eine Regierung und die trifft eine Entscheidung, die den Besitzern der großen globalen Fonds nicht gefällt. Deswegen beschließen sie, dass ihre Fonds die Staatsanleihen von diesem Staat verkaufen. Und neue Staatsanleihen, ja, die kaufen sie auch nicht mehr. Über Nacht ist die Regierung von Finanzierungsmitteln abgeschnitten und lenkt schnell ein. Wem ist das alles schon passiert? Brasilien, Türkei, Großbritannien. Die Financial Times spekulierte im Jahr 2023 bereits, ob die US-Regierung vielleicht als nächstes dran sein könnte. Es spielt an dieser Stelle übrigens überhaupt keine Rolle, ob sie mit diesen Regierungen oder ihren Entscheidungen im Einzelnen sympathisieren oder nicht, so nach dem Motto, ja, das geschah denen aber mal recht. Der springende Punkt ist, da draußen gibt es eine sehr überschaubare Zahl von Menschen, die so mächtig sind, dass sie Regierungen ihren Willen aufzwingen können. Bereits heute. So viel zur Machtkonzentration im Finanzsystem, die ich in der Einleitung erwähnt habe. Lassen Sie uns diese Entwicklung einmal weiterdenken. Es gibt also immer weniger Banken und immer mehr Kapitalmarktteilnehmer. Ja, und dann könnte das ganz dystopisch zu Folgendem führen. Lokal vor Ort, da leben die Bürger, die Mittelständler und der Staat. Lokal vor Ort findet das Leben statt. Und dieses Leben will mit Krediten finanziert werden. Ebenfalls lokal vor Ort sitzen Bürger, die vielleicht Geld investieren möchten. Für die Rente, für dieses, für jenes. Und der Bürger wird sein Geld aus Risiko- und Renditesicht bei einem großen globalen Fonds investieren. Dieser Fonds wird das Geld nehmen und als Kredit weiterleiten an Staaten, an Mittelständler und an Bürger. Wenn diese globalen Fonds den Kredit vergeben, kommt aber ein weiterer Aspekt hinzu, den die Bürger so nicht auf dem Schirm haben, nämlich der Aspekt der Kontrolle. Wer bekommt Kredit? Wer bekommt keinen Kredit? Wenn diese Kontrollmacht in den Händen von zu wenigen Menschen liegt, dann ist es mit der Freiheit und der Selbstbestimmtheit von Bürgern, Unternehmern und Staaten vorbei. Das ist die große Gefahr der Machtkonzentration im Finanzsystem. Ja, das klingt alles nicht so richtig nett und die Frage ist, was sagen die Bürger eigentlich dazu, dass sich immer mehr Finanzmacht konzentriert? Mein persönlicher Eindruck ist, nicht sehr viel. Die Bürger wenden sich anderen Themen zu. Fragen der Nachhaltigkeit, der Ökologie, vielleicht auch der persönlichen Entwicklung oder der menschlichen Entwicklung allgemein. Da sind die Interessen, die im Vordergrund stehen. Und das scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein. Das zunehmende Interesse an persönlicher Entwicklung und die Orientierung an Idealen. Nehmen Sie als ein Beispiel für viele die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2019. Quer durch alle Gruppierungen wächst bei jungen Menschen die Sorge um die ökologische Zukunft. Es gibt einen Trend zu gegenseitigem Respekt, Achtsamkeit in der eigenen Lebensführung, ein starker Sinn für Gerechtigkeit und so weiter und so weiter. Sie bekommen die Idee. Die Jugend wird zunehmend idealistischer. Aber nicht nur die, auch viele Wissenschaftler. Nehmen Sie Robert Skidelsky, ein ganz bekannter Ökonom, der große Keynes-Biograf, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens«. Tja, was denn mit unseren Ökonomen plötzlich los? Oder schauen Sie sich die Entwicklung allgemein an Universitäten und Hochschulen an. Dort gibt es immer häufiger Angebote zur Entspannung und Achtsamkeit. Nehmen Sie nur diese eine Webseite, achtsamehochschulen.de. Schauen Sie, wie tiefgreifend die gesellschaftliche Veränderung ist. Wenn Sie vor 40 Jahren in eine deutsche Universität gegangen wären und hätten nach Angeboten zur Entspannung und Achtsamkeit gefragt, dann hätte man Ihnen gesagt, Entspannung und Achtsamkeit, die gibt es zu Hause, hier wird gearbeitet. Das wäre die Antwort gewesen. Aber auch die Politik hat verstanden, dass man zur Rechtfertigung der eigenen Handlungen Ideale ganz nach vorne stellen muss. Nehmen Sie die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der UN. Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, weniger Ungleichheiten und so weiter. Sie müssten ein rechter Teufel sein, wenn Sie gegen irgendeines dieser Ziele und Ideale Ihre Stimme erheben würden. Aber vor 40 Jahren hätte man vielleicht gesagt, ja, das sind alles sehr erstrebenswerte Ziele. Aber wenn Sie alle auf einmal anstreben, dann erreichen Sie am Ende vielleicht gar keins. Vielleicht fangen Sie mal mit einem oder zwei an und dann Stück für Stück. Das hätte man vielleicht vor 40 Jahren gesagt. Auch in der freien Wirtschaft kommt Idealismus immer mehr zu tragen. Nehmen Sie die Idee der Purpose-Bewegung. Unternehmer enteignen sich mehr oder weniger freiwillig selbst, indem sie eine Stiftung gründen und diese besitzt dann das eigene Unternehmen. Das Ganze mit dem Ziel, dass das eigene Unternehmen nicht mehr von einem allzu renditehungrigen Investor übernommen werden kann, sodass das Unternehmen sich fortan dem eigentlichen Unternehmenszweck widmen kann. Das Besondere an dem Konzept ist, dass es Unterstützung in der SPD findet, bei den Grünen, bei der CDU und bei der FDP. So eine breite politische Unterstützung für so viel Idealismus in der Wirtschaft, das ist schon ganz erstaunlich. Okay, lassen Sie uns an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen. Zunächst mal, die Macht im Finanzsystem konzentriert sich in ganz bedrohlichem Maße. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, die Bürger beschäftigen sich damit nicht sonderlich. Idealistischere Themen erscheinen ihnen offenbar wichtiger. Das ist schon ganz erstaunlich. Wie reagiert die Finanzindustrie eigentlich auf diesen Idealismus der Bürger? Nun, die Finanzindustrie bietet den Bürgern Ideale zum Kaufen an. Nachhaltige Investments, ESG-Investments. Und für diese ESG-Investments braucht die Finanzindustrie ESG-Ratings. Das sind privatwirtschaftliche Einteilungen, private Klassifikationen für Unternehmen in gute und nicht ganz so gute Unternehmen. Letztlich mit dem Ziel, die Natur, den sozialen Fortschritt und gute Unternehmensführung, Governance zu fördern. Der Fantasie sind an dieser Stelle allerdings kaum noch Grenzen gesetzt, wenn Sie überlegen, was nicht alles in ein ESG-Rating einfließen könnte. Hier sind ein paar Beispiele, die ein recht großer ESG-Rating-Anbieter, nämlich MSCI, anschaut. Die CO2-Emissionen des Unternehmens. Wasserverschmutzung und Wasserverbrauch, wie gut ist das Firmengebäude gedämmt oder was die Mitarbeiter angeht, wie steht es denn da um Gesundheit und Arbeitsschutz und Möglichkeiten zur gesunden Ernährung und so weiter und so weiter. Sie merken schon, hier ist so ziemlich alles dabei, was das idealistisch gesinnte Herz sich wünschen könnte. Ganz genau wie bei der Agenda 2030 der UN. Aus all diesen Informationen wird jetzt eine Kennzahl gemacht, also ein Rating gebildet. Wie die Informationen gebildet werden, gebündelt werden oder was besonders hoch gewichtet wird, ist dabei natürlich ziemlich unklar und deshalb in der Praxis ziemlich beliebig. Ja, und so kann es in der Praxis durchaus passieren, dass ein Unternehmen wie Porsche von einem ESG-Rating-Anbieter ein gutes Rating bekommt und von einem anderen Anbieter ein sehr schlechtes Rating. Wenn Sie jetzt ganz distanziert, ganz rational, nur mit dem Verstand drauf schauen, dann werden Sie vielleicht sagen, dass es schon ein bisschen überraschend, vielleicht irritierend ist, dass diese ESG-Ratings so weit auseinanderlaufen können. Ja, vielleicht sollte die Finanzindustrie da mal nachbessern, damit es mittelfristig besser wird. Das würden Sie vielleicht sagen. Wenn aber Ihre materielle Existenz am Wohl und Wehe von Porsche hängt, wenn Sie dort Mitarbeiter sind. Dann kommen Sie vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Dann werden Sie sagen, heute kommt hier ein ESG-Rating-Anbieter und sagt, Porsche, das ist ja ein prima Unternehmen, die sollten einen günstigen Kredit bekommen, um ihre Ziele zu erreichen. Und morgen, Porsche macht immer noch das Gleiche, kommt eine andere Rating-Agentur und sagt, Porsche, na, das ist ja fürchterlich. Also die bekommen aber nur einen ganz schlechten Kredit. Die sollten vielleicht gar keinen Kredit mehr bekommen. Was würden Sie als Porsche-Mitarbeiter sagen? Sie würden sagen, das hier, das ist ja die reine Willkür, liebes Finanzsystem. Du hörst es sofort auf mit diesem Unsinn. Das würden Sie sagen. Es wird Zeit, dass wir die verschiedenen Aspekte mal zusammenbringen. Ganz dystopisch nehmen wir an, dass es übermorgen keine Banken mehr gibt. Auf der Bühne stehen nur noch einige wenige enorm große Fonds und die vergeben Kredite an Unternehmer, Bürger und an Staaten. Dazu packen wir nun den Idealismus der Bürger und die nachhaltigen ESG-Investments der Finanzindustrie. Wir bekommen dann folgende unschöne Situation. Nach wie vor findet lokal vor Ort das Leben statt, bei den Bürgern, den Mittelständlern und dem Staat. Und dieses Leben will finanziert werden. Weiterhin werden manche Bürger Geld bei einem globalen Fonds anlegen wollen. Andere Möglichkeiten gibt es in dieser Dystopie ja nicht mehr. Aber zu den üblichen Risiko- und Renditeaspekten kommt nun die Orientierung an Idealen dazu. Die globalen Fonds bieten also Ideale zum Kaufen an, nämlich ihre ESG-Produkte. Und dieses Geld wird jetzt investiert als ESG-Investment, zum Beispiel an einen Mittelständler, wenn das ESG-Rating in Ordnung ist, wenn die ESG-Rating-Kategorien erfüllt sind. Und da hat ja jede Rating-Agentur ihre ganz eigenen Vorstellungen. Und schauen Sie, was da nicht alles gefragt wird. Sagen Sie, lieber Unternehmer, wie ist denn eigentlich Ihre Mitarbeiterfluktuation? Wie viele Prozesse beim Arbeitsgericht gab es letztes Jahr? Geben Sie Geld aus für Lobbying? Sie merken, dass Sie ein Privater, das Finanzsystem, sich maximal tief in die internen Angelegenheiten eines anderen Privaten, des Unternehmers, einmischt und ihm seine Vorstellung aufzwingt. Denn sonst gibt es ein schlechtes Rating, also am Ende vielleicht keinen guten Kredit. Und jetzt schauen Sie sich das ganze Desaster in Ruhe an. Die Bürger stecken den Wunsch nach mehr Orientierung an Idealen ins Finanzsystem rein. Das Finanzsystem nimmt diesen Wunsch auf, dreht ihn und macht daraus ein Instrument zur Ausweitung der eigenen Kontrolle über die Realwirtschaft. Das Finanzsystem sagt in gewisser Weise, die Bürger möchten ein Leben führen, das sich stärker an Idealen orientiert. Das können wir machen. Wir Finanzsystem definieren die Ideale eigennützig und wir zwingen die Bürger, sich daran zu halten. Denn sonst gibt es keinen Kredit. Das ist auch ein Leben, das sich stärker an Idealen orientiert. Und am Ende steht der Verlust der Selbstbestimmtheit für die Unternehmer, für die Staaten und für die Bürger. Für die Bürger sieht die Geschichte natürlich ein bisschen anders aus. Das wäre vielleicht kein ESG-Rating, sondern ein Bonuspunktesystem. Vielleicht nach dem Vorbild des chinesischen Sozialpunktesystems. Seien Sie froh. Seien Sie froh, dass die Bundesregierung auf Nachfrage hin nochmal bekräftigt hat, dass sie nicht vorhat, heute oder in der Zukunft in Deutschland ein Bonuspunktesystem einzuführen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat lediglich im Jahr 2020 eine Studie erarbeiten lassen mit dem Titel Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land, in der schon mal darüber nachgedacht wurde, wie es sein könnte, wenn in Deutschland in den 2030er Jahren ein Bonuspunktesystem eingeführt würde. Die Politik bemerkt das zunehmende Interesse an Idealen und Werten in der Bevölkerung und würdigt es offenbar auf ihre Weise. Lassen Sie uns noch ein klein wenig bei diesem Punkt bleiben, dass die Bürger sich stärker für Ideale interessieren und in gewisser Weise idealistischer werden. Meines Erachtens passiert hier etwas sehr, sehr Großes. Ich persönlich habe den Eindruck, dass sich unser Weltbild schleichend weiterentwickelt. Weg von einem rein materialistischen Weltbild hin zu einem etwas idealistischeren Weltbild. Nehmen Sie den Materialist Nummer 1 auf der Welt, unser Finanzsystem. Wie sieht das Leben eines Menschen für das Finanzsystem aus? Nun, der Mensch geht zur Arbeit, erzielt Einkommen. Und was macht er damit? Er möchte maximalen Konsum, möglichst stabil über die Jahre. Und dann optimiert er an seiner Arbeit, an seiner Freizeit, an seiner Gesundheit, für etwas mehr als 80 Jahre und dann fällt der Vorhang. Ende. Mit einem idealistischeren Weltbild im Gepäck sieht das menschliche Leben ganz anders aus. Der Mensch geht zur Arbeit, erzielt Einkommen, verwendet sein Einkommen jedoch mit einem etwas anderen Bewusstsein. Der Mensch wird sagen, dass all diese materiellen Geschichten natürlich wichtig sind, da bin ich dabei, aber das ist alles eher Mittel zum Zweck und mein oberstes Ziel ist die menschliche Entwicklung. Sei es meine persönliche Entwicklung oder auch die gesellschaftliche Entwicklung. Vielleicht hin zu mehr Nachhaltigkeit oder Friedfertigkeit. Denken Sie an Platon oder Aristoteles. Die beiden haben ganze Abhandlungen geschrieben über die Seele des Menschen. Wer sich für die Seele des Menschen interessiert, ja, dem wird doch die Entwicklung des Menschen sehr am Herzen liegen. Platon und Aristoteles hatten selbst ganz sicher ein idealistisches Weltbild. Oder nehmen Sie Goethe. Ich zitiere mal. Die Hauptsache ist, dass man eine Seele habe, die das Wahre liebt und die es aufnimmt, wo sie es findet. Und ganz klar, die Entwicklung des Menschen ist für Goethe enorm wichtig. Oder nehmen Sie Schiller. Unsere Seele ist für etwas Höheres da, als bloß den uniformen Takt der Maschine zu halten. Platon, Aristoteles, Goethe, Schiller. Ich bin davon überzeugt, dass Sie begeistert wären zu erfahren, dass sich schleichend unser Weltbild weiterentwickelt. Weg vom reinen Materialismus hin zu einer Kombination. Materielle Themen sind natürlich wichtig, aber sie sind eher Mittel zum Zweck für die menschliche Entwicklung und dieser letztlich untergeordnet. Aber bedenken Sie, auf welche Art und Weise wir Menschen uns weiterentwickeln. Ein Mensch wird sich gewisse Ideale raussuchen und sagen, ja, heute handle ich mal ganz anders als gestern und probiere aus, wie es läuft. Manches wird gut funktionieren, manches nicht. Vielleicht waren ein paar falsche Ideale dabei, die kann es ja auch mal geben. Und so durch Versuch und Irrtum entwickelt der Mensch sich weiter. Und was braucht der Mensch dafür? Er braucht individuelle Freiheit und Selbstbestimmung. Er muss ausprobieren können. Ohne Freiheit und Selbstbestimmung ist ein idealistisches Weltbild nicht möglich. Ohne Freiheit ist überhaupt keine menschliche Weiterentwicklung möglich. Wenn aber perspektivisch nur eine Handvoll globaler Fonds Kredite an Bürger, Unternehmen und Staaten vergeben und auf diese Weise das Handlungsgeschehen kontrollieren können, ja, dann ist es vorbei mit der Selbstbestimmung und der Freiheit. Es ist schon tragisch, dass diese Weiterentwicklung unseres Weltbildes daran zu scheitern droht, dass wir uns unglücklicherweise in ein Finanzsystem hineinbewegen, das mit diesem Maß an Selbstbestimmtheit und individueller Freiheit schlicht nicht kompatibel ist. Ja, wie kommen wir aus der ganzen Geschichte raus? Wir brauchen ein Finanzsystem, das die individuelle Freiheit fördert. Anders würde es nicht gehen. Wie können wir ein solches Finanzsystem bekommen? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir machen im Finanzsystem alles ganz genau umgekehrt, wie es derzeit passiert. Weniger Machtkonzentration statt mehr. Weniger Aufbau globaler Strukturen im Finanzsystem. Stattdessen Regionalisierung von Strukturen, wo immer das sinnvoll und möglich ist. Und alles ohne Schwarz-Weiß-Denken, sowohl als auch. Natürlich brauchen wir globale Finanzstrukturen, das ist ja logisch. Zur Finanzierung des internationalen Handels sind internationale, globale Finanzstrukturen das natürlichste der Welt. Aber in den meisten übrigen Fällen sind lokale Finanzstrukturen den globalen überlegen. Schauen Sie, zur Finanzierung einer Immobilie in Deutschland brauchen wir keinen Investmentfonds vom anderen Ende der Welt. Das werden wir doch noch selber hinbekommen. Und dadurch vermeiden wir im Boom wie in der Krise unnötige Verstrickungen und internationale Verstimmungen. Als Leitmotiv für die Förderung regionaler oder lokaler Finanzstrukturen könnten wir sagen, Geld zur Finanzierung von Projekten in einer Region kommt aus der Region selbst, wenn das sinnvoll und möglich ist. Wie können wir solche Finanzstrukturen stärken? Die offensichtlichste Möglichkeit besteht darin, kleine lokale Banken zu fördern. Die gibt es ja schon. Aber wir müssen uns nicht ausschließlich auf die Banken verlassen. Wir können auch Elemente aus dem Kapitalmarkt dazu nehmen. Wir können zum Beispiel Kapitalmarktanleihen nehmen und damit Bürgerbeteiligungen organisieren. Ein Beispiel ist die Münchner Stadtanleihe aus dem Jahr 2020. Die Stadt München brauchte Geld zur Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum und fragte die Bürger, ob sie sich in der Finanzierung beteiligen wollen. Und zwar, indem sie eine Anleihe kaufen. Handelbar an der Börse München. Und organisiert von der Stadtsparkasse und von der Hypovereinsbank. Auf diesem Weg kamen immerhin 24 Millionen Euro zusammen und die Bürger in München waren begeistert. Sie können diese Bürgerbeteiligung natürlich auch direkt über kleine lokale Banken als Vermittler organisieren. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Solarkraftwerk in Baden-Baden. Dort gab es einen großen Park-and-Ride-Parkplatz, den jeder in der Stadt kennt. Und der sollte nun überdacht werden mit Solarpanels, also Stromproduktion im Sommer einerseits, Schatten für die Autos, die darunter parken, andererseits. Die Stadtwerke in Baden-Baden fragten die eigenen Bürger, ob sie Interesse hätten, dieses Solarkraftwerk zu finanzieren, indem sie bei der Sparkasse Umweltsparbriefe kaufen. Ja, und wie ging die Geschichte aus? Diese Umweltsparbriefe wurden der Sparkasse förmlich aus den Händen gerissen. Die Bürger waren begeistert von der Idee, dass ihr Finanzinvestment der eigenen Region zugutekommt. Ja, und morgens fährt man zur Arbeit und kommt noch am eigenen Finanzinvestment vorbei identifiziert sich natürlich auch ein bisschen damit und es stärkt sicherlich auch die Verbundenheit der Menschen mit der eigenen Region. Lassen Sie uns über die Vor- und Nachteile solcher lokaler Finanzstrukturen noch ein klein bisschen meditieren. Der vielleicht wichtigste Vorteil liegt darin, dass lokale Finanzstrukturen die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen fördern. Da sitzt ein Mensch und der sagt, ich habe eine Idee, was ich in meinem Leben machen will. Ich will ein Unternehmen gründen. Ich will ein Haus bauen. Ich will dieses oder jenes tun. Und gegeben, dass die Idee ökonomisch trägt, sollte es für den einzelnen Menschen möglichst einfach sein, an den notwendigen Kredit zu kommen. Ja, und diese Informationen, ob das jetzt ein sinnvolles Projekt ist oder nicht, diese Informationen befinden sich nicht auf dem Schreibtisch eines Investmentfondsmitarbeiters 1000 Kilometer entfernt. Diese Informationen liegen lokal vor Ort. Und es ist das Natürlichste der Welt, dass die Kreditentscheidung vor Ort getroffen wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass lokale Finanzstrukturen die Selbstbestimmung einer Region stärken, weil die Kontrolle darüber, was finanziert würde und was nicht, in der eigenen Region getroffen wird. Natürlich fördert das den sozialen Frieden. Und wenn die Gewinne aus den Kreditgeschäften, also die Zinseinnahmen, nicht abfließen an ein Finanzzentrum, sondern in der Region bleiben, ja, dann senkt das sowohl die Machtkonzentration als auch die Einkommensungleichheit. Ein weiterer Punkt ist die bessere Anreizstruktur. Denn sicherlich wird mit dem Geld sinnvoller umgegangen, wenn diejenigen, die die Kreditentscheidung treffen, auch mit den Konsequenzen vor der eigenen Haustür leben müssen. Und wenn am anderen Ende der Welt wieder eine Finanzkrise ist, dann sind die lokalen Finanzstrukturen primär erstmal nicht betroffen. Sie sind also auch stabiler hinsichtlich internationaler Ansteckungseffekte. Aber auch jenseits von reinen Finanzaspekten sind lokale Finanzstrukturen für die Entwicklung des Menschen sehr, sehr förderlich. Denn wir Menschen entwickeln uns weiter, indem wir uns mit anderen Menschen auseinandersetzen und auf angenehme Weise oder auf die harte Tour etwas aus diesen Begegnungen lernen. Und diese Lernerfahrung ist natürlich umso intensiver, wenn sie lokal von Angesicht zu Angesicht passiert und nicht distanziert per Videoschaltung. In gewisser Weise können Sie diese lokalen Finanzstrukturen auch als Werkzeug auffassen, um moralischeres Handeln ins Finanzsystem hineinzubringen. Denn je enger die Kreditentscheidung an die davon betroffenen Bürger angebunden wird, desto leichter kommen Diskussionen auf, ob dieser oder jene Kredit eigentlich fair ist oder ob sich ein Projekt langfristig wirklich trägt. Und das sind genau die Fragen, die der Finanzdoktor unserem Finanzsystem aufs Rezept schreiben würde. Natürlich gibt es auch Nachteile. Lokale Finanzstrukturen kosten erstmal mehr Geld, als wenn sie die Finanzierung von allem Möglichen einem globalen Investor überlassen, der das so nebenbei gerade miterledigt. Das fällt ihm ja kaum auf. All die Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, zum Beispiel von kleinen lokalen Banken, die wollen finanziert werden und das kostet Geld, das stimmt. Diese Ausgaben sind meines Erachtens jedoch der Marktpreis der Freiheit, den wir zahlen müssen. Denn wenn wir die Verwaltung unserer materiellen Angelegenheiten einigen wenigen globalen Investoren vollständig überlassen, dann wird unsere Selbstbestimmung und Freiheit langfristig verloren gehen. Schauen Sie, für die Freiheit werden Kriege geführt. Dafür sind schon Menschen gestorben. Alles, was von uns verlangt wird, ist einen verkraftbaren Marktpreis für die Freiheit zu bezahlen und dann ist es gut. Ja, natürlich. Sie geben als Investor auch Diversifikationsvorteile auf. Das ist schon klar. Es wäre nicht gut, wenn Ihre Heimatregion in der Krise steckt, der Job wackelt und alle Ihre Finanzanlagen gleich mit. Das wäre nicht gut. Aber niemand zwingt Sie dazu, 100% Ihres Geldes lokal zu investieren. Ein klein bisschen reicht ja vielleicht schon als Anschub, damit die Sache anfängt zu laufen. Ein weiteres Problem ist, dass auch Projekte, die über Bürgerbeteiligung finanziert werden, pleite gehen können. Und es wäre verheerend, wenn die Mittelschicht aufgrund dieser Verluste verarmen würde. Das geht natürlich nicht. Der Staat muss extreme Verlustrisiken übernehmen. Und das ist etwas vollkommen Natürliches. Wenn sich sehr viele Bürger beteiligen, dann sind sie so nah dran an dem, was wir vielleicht öffentliche Finanzierung nennen würden, dass es ein leichtes sein sollte, für eine öffentliche Förderbank Ausfallrisiken zu übernehmen. Bedenken Sie, jeder institutionelle Investor, der sagen wir Infrastrukturprojekte finanziert, der verlangt standardmäßig die Übernahme von Ausfallrisiken durch den Staat. Bei denen klingt das nur netter. Projekte investierbar machen. De-Risking. Ja, und genau dieses De-Risking brauchen lokale Finanzstrukturen auch. Sie können jetzt natürlich sagen, wir haben so viel zu investieren. Das sind so große Summen. Wir brauchen diese globalen Investoren einfach. Ja, dann arbeiten Sie mit denen. Das ist ja alles wunderbar. Die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter bei globalen Investoren meinen es auch authentisch gut, arbeiten sie mit denen. Aber wir als Gesellschaft müssen diesen globalen Finanzstrukturen strukturell etwas entgegensetzen. Sonst werden wir unsere Selbstbestimmtheit und gesellschaftliche Freiheit verlieren. Und was das Volumen angeht, wie viel Geld wir denn eigentlich lokal auftreiben könnten, schauen Sie mal nach Italien. Dort gibt es seit Juni 2023 so eine Art Bundesschatzbriefprogramm für Kleinanleger. Jeder Bürger kann Staatsanleihen kaufen. Und seit Juni letzten Jahres, das ist noch nicht sehr lang, kamen über 50 Milliarden Euro zusammen. Das ist schon ganz beachtlich. Sie können über die italienische Regierung denken, wie Sie möchten. Frau Meloni ist konservativ, sie ist rechts, sie ist dieses, sie ist jenes. Lassen Sie uns einfach das mal für einen Moment ausklammern. Sie sagt sinngemäß über diese Art Bundesschatzbriefprogramm, dass es ihr erklärtes Ziel ist, den größtmöglichen Teil der italienischen Staatsverschuldung in italienische Hände zu bringen. Denn je mehr wir der Herr über die eigene Staatsverschuldung sind, oder ich für meinen Teil würde sagen, je mehr wir der Herr über unser eigenes Finanzsystem sind, desto mehr sind wir auch der Herr über unser eigenes Schicksal. Im Grunde fasst diese Aussage meinen ganzen Vortrag zusammen. Aber wie sollen wir Bürger uns je erwehren können gegen so große Finanzinstitute? Ja, was sollen wir denn machen? Wissen Sie, es gibt eine Macht auf Erden, die ist mächtiger als BlackRock, die ist mächtiger als jede Armee. Und das ist die öffentliche Meinung. Und jeder von uns ist ein kleiner Teil davon. Wenn wir als Bürger sagen, dieses und jenes, das möchten wir nicht mehr, und wir sagen das ganz bestimmt, dann ist diese Geschichte morgen erledigt. Aber wir müssen es tun. Wir müssen erkennen, dass wir als Bürger diese Macht tatsächlich haben. Wenn zum Beispiel viele von uns ab und an bei ihrer lokalen Bank nachfragen, immer wieder mal, ob man jetzt auch Geld regional investieren kann, vielleicht sogar in einen lokal investierenden Investmentfonds, dann wird sich die Finanzmarktbühne langsam, aber unaufhaltsam verändern. Kleine, lokale Anbieter werden die Bühne betreten. Und die Bürger, die rücken im Zuschauersaal näher an die Bühne heran und werden diese irgendwann aktiv betreten und mitbestimmen. Wissen Sie, vor gut 400 Jahren hat der Mystiker Jakob Böhme einmal sinngemäß, wenn noch nicht ganz wörtlich, gesagt: Mensch, erkenntest du dich selbst? Wahrlich, wie glücklich wärst du? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich denke mal, da müssen sich noch ganz viele von uns selbst erkennen, bis wir den Spieß umgedreht haben. Müssen wir den Spieß wirklich umdrehen? Ja, sagt der Finanzmathematiker Christoph Becker vom Darmstädter Institut für Statistik und Operations Research. Er sprach über das Finanzsystem und die Selbstbestimmung des Menschen. Und seinen Vortrag hat er extra für euch eingesprochen. Für euch und uns von
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.
Manche haben es einfach leichter. Checken der eigenen Privilegien soll helfen, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzubauen. Funktioniert das wirklich?
Die Kritik von Privilegien ist uneingeschränkt begrüßenswert. Aber das Checken von Privilegien trägt nur dazu bei, bestehende Ungleichheit festzustellen. Es hilft nicht, diese Ungleichheit auch zu verstehen oder zu bekämpfen.
Privilegienkritik. Den Kampf gegen strukturelle Vorteile neu denken. Darüber spricht der Tübinger Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig im nächsten Live-Hörsaal am 11. Oktober in Berlin. Ihr wollt dabei sein? Wir verschenken Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 31. August an mail@deutschlandfunknova.de.